Gut, wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Anfang des Buches Jeremiahu. Und der Grund, warum wir das machen, ist, weil es auch die Haftara dieser Woche ist. Jetzt habe ich erstmal eine Frage. Warum ist das diese Woche Haftara? Wieso ist ausgerechnet dieser Text, der Anfang von Jeremiahu, diese Woche Haftara?
Weil der Beginn der Zusammenbruchsserie ist.
Ah, genau, das ist ein sehr guter Hinweis. Wir sind in den sogenannten drei Wochen zwischen dem 17. Tammuz und dem Tisha B'Av. Und in diesen drei Wochen hat man spezielle Haftarot. Wie ist es denn grundsätzlich, nicht bei speziellen Haftarot, sondern grundsätzlich, wonach hat sich das gerichtet, nach welchem Kriterium hat sich das normalerweise gerichtet, warum ausgerechnet ein bestimmter Text Haftara für eine bestimmte Parasha wurde? Ganz einfach. Genau, es muss irgendwie zusammenpassen. Also normalerweise ist die Faustregel, dass in der Haftara irgendetwas vorkommt, was irgendeinen Hinweis hat, irgendeinen Zusammenhang hat auf die Parasha. Und dann gibt es Ausnahmen. Und jetzt sind wir in den Ausnahmen. Nämlich, dass wir in diesen drei Wochen Haftarot haben aufgrund der Jahreszeit. Und diese Ausnahmen werden übrigens weitergehen, wenn wir die drei Wochen dann überstanden haben nach dem Tisha B'Av. Haben wir 7 Shabbatot, wo wir Haftarot haben des Trostes zwischen dem Tisha B'Av, also nach Tisha B'Av, und Rosh Hashanah, haben wir die 7 Haftarot des Trostes. Also wir haben die Schlosh Haftarot de Puranuta, die 3 Haftarot von Puranut von Tadel, wo irgendwelche Unannehmlichkeiten angekündigt werden, weil wir so schlimm waren. Und dann haben wir die 7 Haftarot des Trostes, weil es nach einer Katastrophe ja auch wieder aufwärts gehen soll. Ich weise darauf hin, dass das Verhältnis 3:7 zeigt, dass der Trost wesentlich ausführlicher vom lieben Gott geliefert wird als die Zerstörung. Das ist ein wichtiger Hinweis, dass der Trost doch sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt sind wir in der ersten dieser 3 Haftarot der Zerstörung oder des Tadels, wo wir gemahnt werden oder wo uns schlimme Dinge angekündigt werden. Und da eignet sich der Prophet Jeremiahu logischerweise ziemlich gut. Und so geht ist die Haftara der Anfang des Buches Jeremiahu bis zum Vers 2.3. Und in der nächsten Woche wird es dann, Überraschung, Überraschung, einfach weitergehen. Das ist dann Jeremiahu ab 2.4. Also wir können jetzt auch einfach den Anfang anschauen und in der nächsten Einheit noch ein bisschen weiterschauen. Und entweder haben wir die erste Haftara oder die ersten 2 Haftarot angeschaut, je nachdem, wie weit wir gekommen sind. Gut, schauen wir mal rein. Schauen wir mal in den Text rein. Wir wollen dann wieder ein bisschen Kommentare kennenlernen, aber schauen wir mal in den Text hinein. Divrei Jeremiahu ben Hilkiahu min ha-Kohanim asher ba'anatot be'eretz Binyamin. Die Worte von Jeremiahu, Sohn des Hilkiahu, von den Kohanim, die in Anatot sind, im Land Binyamin. Asher hayad var Hashem elav, wo zu dem das Wort Gottes kam, bimei Yoshiahu ben Amon, Melech Yehuda, in den Tagen von Yoshiahu, Sohn des Amon, König von Yehuda, bishlosh esre shana lemolcho, im 13. Jahr seiner Königsherrschaft. Vahi bimei Jehoiakim ben Yoshiahu, Melech Yehuda, at tom ashti esre shana, לצדקיהו בן יושיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי. Und es war, was hier nicht dasteht, aber Sie uns dazu denken können, auch das Wort Gottes an Jeremiahu, in den Tagen des Jehoiakim, Sohn des Josiahu, das war der König danach, König von Jehuda, bis zum Ende des 12. Jahres. Und an Zidkiahu, ben Yoshiahu, also den nächsten König von Juda, bis Gelut Jerusalem, bis zum Exil von Jerusalem, das im 5. Monat stattgefunden hat. Vahid war Hashem Elai, und es war das Wort Gottes an mich, Lemor, sagend, Beterem etzorcha va beten jeder Ticha, uveterem tetze mirechem hikdash Ticha, navila goyim netta Ticha. Noch bevor du geformt wurdest im Bauch, habe ich dich gekannt. Und noch bevor du aus dem Mutterschoß rausgekommen bist, habe ich dich geheiligt. Navi Lagoyim Netaticha, ein Prophet, habe ich dich gegeben zu einem Propheten für die Völker. Va'omar, aha, Adonai Hashem, hine lo yadati daber, ki na'ar anochi. Und ich sagte, ich übersetze das aha jetzt mit oi, das ist ein Seufzwort, ja. Huch, lieber Gott, ich weiß nicht zu sprechen, denn ich bin noch ein Jüngling. Vayomer Hashem Elai, sagt Hashem zu mir, Altomar na'ar anochi, sag nicht, ich bin noch ein Jüngling. Ki al kol asher eshlachacha telech ve et kol asher atzarecha tedaber. Denn zu allem, wo ich dich hinschicke, wirst du gehen und alles, was ich dir befehle, wirst du sprechen. Al tira mipnehem ki itcha ani lehatzilecha ne'um Hashem. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, dich zu retten, aus Spruch Gottes. Vayishlach Hashem et yado, vayaga al pi, vayomer Hashem elai, hine natati devarai beficha. Und Gott schickte seine Hand und sie berührte meinen Mund. Und Hashem sagte zu mir, siehe, ich habe gegeben mein Wort in deinen Mund. Re'e, hifkadetich hayom haze, al hagoyim ve al hamamlachot lintosh, Belintotz, Ulha'avid, Velaharos, Livnot, Velintora. Siehe, ich habe dich heute gegeben, eingesetzt eigentlich, in ein Amt eingesetzt, über die Völker und über die Königtümer, um auszu entwurzeln und zu zerschmettern, zu zerstören und zu, Haros ist auch zerstören, niederreißen. Und zu bauen und zu pflanzen. Und dann geht es weiter in Vers 11. Vahid var Hashem elai lemor ma'ata ro'e. Also hier kommt offensichtlich was Neues. Es ist jetzt wieder, und das war das Wort Gottes. Was siehst du, Jeremiahu? Va'omar bakel shaked ani ro'e. Und er sagt, also ich sage, Jeremiahu spricht ja von sich. Ich sagte, einen Stab, einen Stock von Mandeln sehe ich. Vayomer Hashem elai, hetafta lirot, gut hast du gesehen. Also offensichtlich Aufnahmeprüfung bestanden, gut gemacht. Ki shoked ani al devari la asoto. Denn ich habe es eilig, das ist ein Wortspiel, shoked, die Mandel, und shoked ani, ich habe es eilig, über mein Wort es zu tun. Die Mandel als Symbol, dass etwas schnell geht, ist auch sonst geläufig, weil die Mandelbäume ziemlich verblühen. Und außerdem ist es natürlich dieses Wortspiel mit Schakett, der Mandel, und dem Verb Schakett etwas schnell machen. Vahid war Hashem Elai Shenit, und das Wort Gottes kam zu mir ein zweites Mal, Lemor. Ma ataroe, was hast du gesehen, was siehst du? Va Omar, und ich sagte, sir nafuach aniroe, einen brodelnden Kochtopf sehe ich. Ufanav mit Pnitzefona, und seine Öffnung ist vom Norden her. Vayomer Hashem Elai, sagt Gott zu mir, Mitzafon tiftachara, vom Norden wird sich öffnen das Schlimme, al kol yoshvei aretz, über alle Ansässigen des Landes. Der Norden ist natürlich jetzt wo? Babylon. Babylon kommt aus dem Norden.
Mein Gott, Geografie.
In Wirklichkeit ist es gar nicht eine Sache von Geografie, wie wir es heute empfinden würden, sondern eine Sache der Reiserouten von anno dazumal, weil man musste so ziehen, ein Militär, ein Heer erst recht, aber auch als Privatperson, durch die Wüste von Damaskus zum Golan ist eher problematisch, weil da ist sehr, sehr, sehr viel Wüste, sondern man ist natürlich den Fluss entlang gezogen, bis man an der Küste war. Also man ist den Euphrat raufgegangen, bis man an der Mittelmeerküste war und an der Mittelmeerküste runtergegangen, über den heutigen Libanon. Und das ist Norden. Aber natürlich war es nicht der Libanon, sondern es war das Babylon mit seinen Verbündeten.
Danke,
also,
Libanon schafft
die,
sogar.
Die kommen von oben. Ne?
Ah, ja.
Weil sonst könnte man eigentlich sagen, naja, das ist irgendwie das nordwestlich ist oder
Mosaik,
oder,
ja.
Nordost, nordöstlich, Entschuldigung. Aber da sie ja so reisen mussten, dass sie an Wasserwegen sind, übrigens gilt das auch jetzt bei den Reiserouten der Urväter Abraham und so, das geht natürlich den Flüssen und den Wasserrouten entlang, weil anders ging es nicht. Das mit den Flugzeugen war noch nicht so modern. Also, das Unglück kommt vom Norden. Das ist die Lösung, die Gott selbst dem Propheten Jeremiaho erzählt, für dass der Kochtopf, der brodelnde Kochtopf vom Norden, offen ist. Und das geht jetzt noch weiter. Kihineni kore lechol mishpechot mamlachot zafona. Denn siehe, ich rufe alle die Familien des Nordens, der Königtümer des Nordens zusammen. Wir können hier daran denken, dass ja Babylon seine verbündeten Vasallstaaten hat und dass daher eine Gruppe ist, die da kommen soll. Neum Hashem, Ausspruch Gottes. Uva'u menatnu ish kiso petach sha'arei Jerusalem. Und sie werden kommen und sie werden geben an jeder seinen Thronsessel oder seinen repräsentativen Sessel halt vor die Öffnung der Tore Jerusalems. Also jeder Einzelne wird mit seinem Heer Jerusalem belagern. Ve al kol homoteha saviv und überall rund um all ihre Mauern. Ve al kol are Yehuda und über alle Städte von Yehuda. Vidibarti mishpatai otam al kol ra'atam und ich habe gesprochen meinen Urteilsspruch über sie, über alles Böse. Asher azavuni, dass sie mich verlassen haben, vejagdiru lelohim acherim und anderen Göttern Räucherwerk gebracht haben, vejishtachavu lemaasehidehem und sich verbeugt haben vor dem Werk ihrer Hände. Wir haben neulich den netten Midrasch mit Abraham und den Götzenbildern gehabt, also sehr händisches Werk. Ve'ata, tesor matnecha ve'kampta ve'dibarta alehem et kol asher anochi atzaveka. Und du gehst jetzt und stehst auf und sprichst zu ihnen alle die Sachen, die ich dir befehle. Al tachtechat mipnehem pen achitcha lifnehem. Und zittere nicht vor ihnen, damit ich dich nicht verwerfe vor ihnen. Also es ist eine Mahnung an den Propheten, das durchzuhalten, was auf ihn zukommen wird, weil sonst könnte Gott mit ihm böse werden. Ani hine netatiche hayom leir mivzar vela amud barzel ulchomot nechoshet al kol haaretz. Und ich habe dich gegeben heute zu einer befestigten Stadt und zu einer Säule von Eisen und zu einer Mauer von Kupfer über das ganze Land. Le malchi Yehuda, le sareha, le kohaneha und le am haaretz. Die Könige, über die Könige von Jehuda, über ihre Fürsten, über ihre Kohanim und über das Volk des Landes. Also von all dort könnte dem Propheten Zorns kommen. Und gegen alle, die muss wunder gewappnet werden.
Ach so.
Venilchamu elecha velo yuchlu lach. Und sie werden gegen dich kämpfen, ich habe schon vorweggenommen, und sie werden nicht gegen dich können, sie werden dich nicht bezwingen können. Ki itcha ani, denn mit dir bin ich, Neum Hashem, Ausspruch Gottes, lehatzilecha, dich zu retten. Hier wäre der Text eigentlich, hier wäre gut ein Absatz, um aufzuhören, aber unser Haftarah hat noch drei Sätze. Es gehört auch noch zur Haftarah dazu. Anfang von einem neuen Absatz, Wahid war Hashem Elai Lemor, und das war das Wort Gottes zu mir saget. Haloch vekarata beosne Yerushalayim Lemor, geh und rufe in die Ohren Yerushalayim sagend. Ko amar Hashem, so sagt Gott, Zacharti lachetet neorayich, ahavat kilulotayich. Ich gedenke für dich oder mit dir für dich, die Wohltaten der Jugend, die Liebe deiner Brautzeit. Lechtich acharei bamidbar beerz loseroa. Denn gehen nach mir in der Wüste, in einem Land, das nicht gesät war. Kodesh Israel la Hashem, heilig ist Israel für Hashem, reshit tevuato kol ochlav yosham ura'a tavo alehem neum Hashem. Israel wird genannt der erste seines Ertrages, seiner Getreideernte, die man eingebracht hat. Und alle, die etwas Böses ihm tun, die sollen ihre Sünde, ihre Schuld tragen und Böses wird über sie kommen, Ausspruch Gottes. Dieser Absatz, den wir gerade angefangen haben, geht dann eigentlich weiter. In der nächsten Haftara, Shim Udra Hashem Bet Yaakov hört Bet Yaakov und dann kommt der Tadel, der sich hier angehängt hat an diese Einleitung des letzten Teiles. Da war doch einmal die gute Zeit der Jugend. Wo ist die denn jetzt? Und natürlich kommt dann der Tadel, dass das mit der guten Zeit der Jugend jetzt nicht mehr so schön funktioniert. Ehekrise. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt haben wir mal gesehen, was der Text ist, um den es uns geht. Aber jetzt habe ich eine Frage. Die Haftara nimmt diese ersten drei Sätze von dem zweiten Kapitel mit. Und das ist jetzt nicht nur einfach eine Kapitelnummer, wo ich immer dazu sage, dass die ja nicht unbedingt was zu bedeuten hat, sondern es ist ja auch tatsächlich so, dass beim Text sehr offensichtlich ein neuer Abschnitt anfängt mit Vahid war Hashem Elai, das Wort Gottes kam zu mir, also eine neue Prophezeiung. Wozu muss ich diese drei Sätze noch dazu nehmen?
Das hatten wir doch schon mehrfach.
Mhm. Ja, das richtig, das kommt immer wieder vor. Und warum kommt das immer wieder vor?
Um das nächste, den Bezug zum nächsten Thema zu öffnen,
nein,
oder?
In dem Fall nicht. In dem Fall nicht, würde ich einmal behaupten, in dem Fall nicht.
Ein bisschen so einen hoffnungsvollen Ausblick zu haben.
Bedjuk. Ja. Eine Haftara schließt ganz, ganz ungern, um nicht zu sagen, möglichst gar nicht, auf einer bösen Note. Und jetzt ist das ein tadelnder Text. Mhm. Aber wir wollen doch nicht mit so einem Satz aufhören, dass die Katastrophe hereinbricht und alles schlimm wird. Punkt. So hört man nicht auf. Also nehmen wir ein Stückchen noch dazu. Wo ein positiver Aspekt, da war doch einmal die gute Zeit der Jugend, in dem Fall ist das die Lösung. Eine andere Lösung, die man öfter findet bei Haftarot, wenn der letzte Satz besonders schier ist, dass man den vorletzten Satz wiederholt. Der vorletzte Satz hat vielleicht noch irgendwas Freundlicheres. Der letzte Satz ist der, wo der ursprüngliche Text, um den es einem geht, Krach, Boom, Zerstörung sagt. Und dann wiederholt man vielleicht den vorletzten Satz. Eine dritte Lösung, die es auch gibt bei Haftarot, ist, dass man einfach von irgendwoher einen Satz nimmt und anhängt, das halt dazu passt. Das ist das, was die Haftara in zwei Wochen machen wird. Da hat sie nichts anderes gefunden. Da war es also nicht möglich mit einfach ein Stück oder weiterlesen, sondern da nimmt man dann einfach einen Satz, der ein guter Abschlusssatz ist, selbstverständlich etwas, das passt, das auch in der Nähe des Textes ist, wo man sich befindet, dazu, damit man auf einem verkraftbaren Schlusspunkt endet. Also das ist die Haftara, die wir am Schabbes hören werden. Jetzt wollen wir ein kleines bisschen Kommentare anschauen. Wir schauen uns mal den Anfang an. Also wir werden wahrscheinlich jetzt nicht alle die ganze Textmenge, die wir angeschaut haben, mit Kommentar versehen, weil drei Stunden sind nicht geplant. Aber fangen wir mal am Anfang an. Und ich habe uns aufgeschlagen, ich entschuldige mich, dass ich es nicht kopiert habe, aber ich habe gesehen, die unvokalisierten hebräischen Texte sind momentan nicht so ein Verkaufsschlager. Also seid ihr so gut und glaubt es mir. Ich habe aufgeschlagen den Radak kennen wir schon. Den Radak habe ich schon einmal vorgestellt. Wie hat er geheißen? Haben wir uns das gemerkt?
David Kimchi.
Ja, bravo, da hat sich jemand gemerkt, ich bin ganz begeistert. Rav David Kimchi, 1100 irgendwas bis 1200 irgendwas, Provence, wir haben gesagt, die Familie Kimchi, auch sein Vater Josef Kimchi war ein Gelehrter, auch sein Bruder war ein Gelehrter, die Familie Kimchi hat das Wissen aus Sepharad sehr stark nach Aschkenas überliefert. Und ich habe schon angemerkt, er ist ein Kommentar, der sehr bedeutend ist, wenn wir Prophetenbücher lernen, vor allem deshalb, weil wir ihn da meistens haben. Er hat auch einen Kommentar zu Bereshit geschrieben, aber wir wissen nicht, ob er Kommentar zu anderen Teilen der Tora geschrieben hat, die vielleicht nicht erhalten geblieben sind. Jedenfalls haben wir ihn dort nicht. Das ist ein ganz einfacher Grund, warum der Radak mehr bei den Prophetenbüchern vorkommst, aber natürlich auch, weil viele Tora-Kommentare sind eben Tora-Kommentare, das muss man auch verstehen. Also stell dir einmal vor, jemand schreibt einen Kommentar zur Tora, das ist sehr, 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 sehr viel Arbeit. Und da steckt viel Hirnschmalz drinnen. Jetzt den ganzen Tanach auch noch, ist ein bisschen noch mehr verlangt. Also natürlich haben manche große Gelehrte die Tora kommentiert, aber nicht sämtliche Bücher des Tanach. Also man hat auch bei den Büchern des Tanach relativ weniger Auswahl. Wir haben gesehen, Rashi hat bekanntlich alles gemacht. Fragt mich nicht, wann Rashi geschlafen hat. wir haben gesehen, die Metzudot, die allerdings auf den Nach sind. Ja, aber Banel hat auch alles gemacht, zum Beispiel. Es gibt schon welche. Aber nehmen wir jetzt, wen haben wir gehabt? Wir haben den Nitziv kennengelernt, den Naftali Zvi Yehuda Berlin. Das ist Torah. Er hat auch einen Kommentar geschrieben auf Shir HaShirim. Jupp, noch mehr, was wollen wir noch alles? Wir haben gesehen Samson Raphael Hirsch. Das ist Torah auf dem Kommentar auf dem Pentateuch. Also auch das kann der Grund sein, warum man bei den Propheten sehr schnell zum Radak greift, weil man ihn einfach hat. Wir wollen dann auch ein bisschen in den Malibu hineinschnuppern, aber bleiben wir mal im Mittelalter, bleiben wir beim Radak. Er ist ja relativ klar und wir haben schon gesehen, er macht gerne einen Unterschied zwischen dem einfachen Wortsinn und einem möglicherweise Midrash Agada, den er schon bringt. Also er wird uns das jetzt irgendwie relativ klar strukturiert erklären, nehmen wir mal an. Radak zum ersten Satz, die Vriyermiahu ben Chilkiyahu, da bleibt er schon mal stecken. Versucht einmal zu überlegen, was könnte er jetzt erklären. Der erste Satz war, Divrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu, die Worte des Yirmiyahu, Sohn des Hilkiyahu, min ha-Kohanim asher ba-Anatot be-Eretz Binyamin, von den Kohanim, die in Anatot sind, im Land Binyamin. Wenn ich jetzt diesen Satz lese und ich habe noch keinen Kommentar, sondern ich will jetzt einmal was wissen, was will ich wissen? Was soll mir der Radak erklären? Wo ist die erste Stelle, wo er stecken bleibt? Da muss ich etwas anmerken. Die erste Stelle, wo er stecken bleibt, ist Yirmiyahu ben Hilkiyahu. Yirmiyahu, Sohn des Hilkiyahu. Wer ist dieser Hilkiyahu? Muss ich denn wissen? Okay, wir wollen wissen, wer der Prophet ist, der da gerade spricht. Das ist sein Buch. Aber es wäre nicht unmöglich, zu sagen, Yirmiyahu, Punkt. Kennen wir diesen Hilkiyahu von irgendwo? Oder wieso ist er wichtig? Es gibt übrigens eine Interpretationslinie, die wir hier jetzt nicht haben, aber die wir woanders sehen werden, dass wenn ein Prophet mit dem Namen seines Vaters genannt wird, ist eine Auslegung, dass das heißt, dass der Vater auch ein Prophet war. Mhm. Bei Jona wird das gebracht. Mhm. Aber der Radak hat hier was anderes. Weil vielleicht kennen wir doch den Hilkiyahu von irgendwo. Schon mal jemand von einem Hilkiyahu gehört? Böse Frage, da muss man nämlich die Königsbücher gelernt haben. Also schauen wir mal. Er sagt, Katav Adoni Avi, das ist übrigens auch etwas, was wir im Radak oft finden, er zitiert seinen Vater, es hat mein Herr, mein Vater geschrieben, Sichrono Lebracha, also da war sein Vater schon tot, Ki Hilkiyahu Sehu Hilkiyahu Ben Shafan HaKohen Shematza Sefer HaTorah Bevet Hashem. Das ist der Hilkiyahu. Jetzt steht hier Sohn des Schafan, ich behaupte, dass das ein kleiner Schreibfehler oder Überlieferungsfehler sein muss. Der Kohen, der gefunden hat, dass Sefer Torah im Haus Gottes, Bime Yoshiahu, in der Zeit des Yoshiahu, wer ist der Yoshiahu, den hatten wir? Der ist in unserem Text. Wer ist Yoshiahu? Satz Nummer 2. Der König.
Achso.
Ja, hier im Satz Nummer 2 von Yirmiyahu steht, das Wort Gottes kam zu ihm in den Tagen des Yeshiahu ben Amon, Melech Yehuda, König von Yehuda. Genau, also der Yeshiahu. Ja. Sagt es der Radak weiter, Ve Yirmiyahu Nava Bime Ibno, der Yirmiyahu sein Sohn, der Sohn des Hilkiyahu, prophezeite, Bime Yeshiahu in den Tagen des Königs Yeshiahu, und der Anfang seiner Prophezeiung war im 13. Jahr seiner Herrschaft. Das steht im Text, das haben wir im zweiten Satz gelesen. Und noch sind da nicht umgekehrt, Yoshiahu und Yehuda, von ihrem Schlechten. Bis zum 18. Jahr seiner Herrschaft, in der das Sefer Torah gefunden wurde. Hurra, das ist das, was Radak uns erklärt. Und jetzt frage ich euch, kennt ihr euch aus?
Wozu es was damit gesagt ist, wird mir nicht klar, aber das mag an mir liegen.
Es liegt daran, dass wir jetzt nicht alle das Buch Melachim so rauf und runter auswendig gelernt haben. Da knippt aber an, dass uns das Buch Melachim selbstverständlich bekannt ist. Das ist übrigens etwas, das man öfter findet beim Tanach-Lernen. Es kann der Tanach selbst einmal Querverweise geben auf andere Bücher des Tanach. Ein Wiener Rabbiner hat in einem Shiur vor kurzem gesagt, der erste Kommentar zum Tanach ist der Tanach. Weil das kann passieren, dass Bücher des Tanach schon auf andere Bücher des Tanach ziemlich deutlich verweisen. Und es kann natürlich auch sein, wenn der Verweis jetzt vielleicht nicht explizit ist, dass Kommentare Zusammenhänge sehen. Und dass dann ein Kommentar damit herkommt und sagt, das ist diese Geschichte. Nun ja, und jetzt sollte man diese Geschichte wissen. Das ist im Buch der Könige. Logischerweise, weil es geht um den König Josiahu. Wollen wir uns das kurz anschauen? Ganz kurz noch. Vielleicht mag das jemand ganz kurz anschauen, wenn ich es schnell finde. Da gibt es eine abenteuerliche Geschichte, auf die wir jetzt nicht näher eingehen, weil die ist ein eigener Schiur. Es ist gelungen in der Königszeit, dass da waren ja dann einige Könige, die nicht die Frommen waren. Man muss auch ein bisschen verstehen, nicht entschuldigen, aber verstehen, wie sowas passiert. Wieso wacht ein König plötzlich auf und sagt, ich will heute andere Götter anbeten, ne? Dass das mit politischen Zusammenhängen zu tun hatte. Also wenn man in einem Bündnis mit Assyrern war, dann musste man die assyrischen Kulte übernehmen. Das war Teil der politischen Diplomatie, dass man das Ritual für diesen Herrscher durchgeführt hat. Naja, und da kommen halt diese heidnischen Gottheiten hinein. Und das wissen wir ja, dass das passiert ist. Und das hat tatsächlich nach einigen Fällen von nicht mehr bei der Tora seienden Königen dazu geführt, dass Tora und Mitzvot ziemlich in Vergessenheit geraten sind. Und da gibt es dann eine Geschichte, die für mich irgendwie ein bisschen enttäuschend ist, dass man ein Sefer Torah findet. Zur Zeit des Königs Josiahu, und zwar im 18. Jahr der Regierung des Königs Josiahu, macht man Arbeiten im Tempel, wo man so Restaurierungsarbeiten halt macht. Ja? Und da wird ein bisschen beschrieben, wie man diese Arbeiten gemacht hat und wie man das genau budgetiert hat. Und dann kommt auf einmal einer, das ist im 22. Kapitel des zweiten Buchs der Könige, falls das jemand mal nachlesen will. Zweites Buch der Könige, 22. Kapitel. Wir sind in der Zeit des Königs Josiahu, logischerweise. Der wurde übrigens König im zarten Alter von 8 Jahren, also da kann er nicht sehr viel ideologisch eingebracht haben. Und es steht, dass er ein guter König war für Gott. Aber man muss natürlich verstehen, am Anfang, der hat übernommen das Königreich in einer Zeit, wo der Götzendienst blühte. Also wenn er selbst ein anständiger Mensch war und ganz jugendlich König wird, ja, er ist ein anständiger, guter Mensch, aber was weiß er überhaupt, worum es geht? Und dann gibt es diese Geschichte, die ich irgendwie enttäuscht finde, dass Hilkiahu, der Kohen Gadol, Hilkiahu, der Kohen Gadol, zu einem Schreiber namens Schafan, zu Schafan Hasofer, sagt, ich habe eine Torahrolle gefunden im Tempel Gottes. Und dieser Hilkiahu übergibt dem Schafan die Torahrolle und der Schafan bringt das dem König und man liest daraus vor. Und was jetzt nicht explizit im Text steht, sondern was Kommentare meinen, ist, sie haben bei Sefer Vayikra die Tochachot, die Mahnungen aufgeschlagen, wenn ihr euch nicht an das haltet, was in dieser Tora steht, dann passiert das, an sehr, sehr bösen Dingen. Und die sind alle schockiert. Und der König ist schockiert und macht Tschuwa und bewirkt auch, dass das ganze Volk mit ihm Tschuwa macht. Das Unangenehme an der Geschichte ist, dass es zu dem Zeitpunkt insgesamt für die Gesamtbilanz des Königreichs Judäa schon zu spät ist. Also Gott weiß das ganz sicher zu schätzen, dass der Hilkiah persönlich und diese Menschen Tschuwa gemacht haben. Aber was wir aus dem Propheten Jeremiah sehr deutlich heraushören werden und was wir aus den Königsbüchern wissen, ist, dass in Wirklichkeit Gott schon vorher beschlossen hat, das wird jetzt zerstört, das geht nicht mehr. Aber hier haben wir noch ein Aufflackern von etwas Gutem. Und das ist das, von dem der Radak hier spricht. Ich lese den Radak jetzt noch einmal, jetzt wissen wir, wovon er spricht. Es gibt ein kleines Problem, der Text des Radak, den wir heute überliefert haben, hat, dass der Hilkiahu Sohn dieses Schreibers Schafan war, das steht nirgends sonst. Das könnte ein Überlieferungsfehler in einer Handschrift sein, also das passt nicht ganz. Es ist schwer anzunehmen, dass sich, er zitiert seinen Vater, also dass sich Josef, der Vater von David Kimchi, so geirrt hat, ist nicht ganz realistisch, sondern wahrscheinlich hat da ein Schreiber mal was verwurstet und es ist dann nicht das beste Manuskript in Druck gekommen. Aber er sagt jedenfalls, er hat gesagt, ich lese es nochmal, weil jetzt wissen wir, wovon er redet. Das ist der Hilkiahu von dem Schafan, Herr Kohen, der gefunden hat, dass Sefer Torah im Haus Gottes, das heißt im Tempel, in den Tagen von Joschiahu. Und sein Sohn Jeremiahu, der Sohn des Hilkiahu, der hat prophezeit in den Tagen des Jeschuahu, und zwar schon vom 13. Jahr an. Seines Königtums, und das war noch bevor diese Sache mit der Tschuwa war, weil das Sefer Torah haben sie gefunden im 18. Jahr seines Königtums. Also Radak, die Familie Kimchi besser gesagt, nicht nur der David Kimchi, sondern auch sein Vater, identifizieren hier den Hilkiahu, Vater von Jeremiahu, als den Hilkiahu, von dem dort die Geschichte handelt. Das geht sich aus, das ist jetzt nicht zwingend, das muss ich nicht machen, aber das geht sich aus, weil Jeremiahu ja auch zur Lebzeit des gleichen Königs uns gebracht wird. Und was vielleicht das Interessante daran ist, ist, dass Jeremiahu hier anfängt zu sprechen in seiner Karriere als Prophet, bevor diese Episode ist. Das heißt, wir haben ein Judäa vor uns, das im Götzendienst versunken ist. Der König ist zwar ein anständiger Mensch mit guten Absichten, hat aber noch nicht einmal mitbekommen, was in der Tora drinnen steht. Und vor dem Hintergrund kommt jetzt Jeremiahu mit seinen angenehmen Botschaften. Na super.
Gut. Wie alt wäre der König nach diesem Überblick, nachdem er mit 8 Jahren König geworden ist? Passiert das gleich? Passiert das bald?
Das mit dem Sefer Torah passiert im 18. Jahr, 8 und 18, ist er 26.
Von ihm?
Mhm. Im 18. Jahr seiner Regierungszeit.
Ja, aber ja. Wessen habe ich da nicht
Vor lauter Namen. Es war damals ganz normal, nicht nur in den jüdischen Angaben, sondern ganz normal in der antiken Welt überhaupt, dass man Daten nach den Regierungsjahren der Könige gerechnet hat.
Ja, nur ein bisschen welche.
Genau, richtig, ganz genau. Das ist auch nicht immer so einfach. Ja? Und wir lesen ja hier, wenn wir den Text von Jeremiahu anschauen, im 2. Vers, Asher hayat va Hashem elav, bimei Yoshiyahu ben Amon, melech Yehuda, bishlosh esrei shana lemulcho, im 13. Jahr seiner Herrschaft. Das heißt, da ist 13 und 8, 21, kommt dieser Prophet Jeremiahu und fängt an, sich beliebt zu machen. Gut. Was könnte ich noch wissen wollen? Wenn ich den Radak bitte, mir den ersten Satz zu erklären. Ich könnte mich vielleicht wundern, was Anatot ist. Ich meine, wir wissen, dass es ein Ortsname ist, aber das muss einem auch einmal gesagt werden. Also erklärt uns zum Beispiel, Anatot ist eine Stadt von Kohanim. Die wird erwähnt im Buch Joshua. Und die waren halt von dort. Und dann bringt er noch etwas, das es ja heißt Divrei Jeremiahu. Das Buch beginnt mit den Reden von Jeremiahu, dass ihm aufgefallen ist, dass nicht alle Bücher im Tanach so beginnen. Und dass das ein Zeichen sei, dass Jeremiahu auch selbst spricht. Und das ist sonst nur der Fall bei Kohelet, wo König Schlomo von sich spricht. Und beim Propheten Amos, dort ist das auch der Fall. Also auf das weist er hin. Er ist übrigens auch jemand, der gerne grammatikalische Anmerkungen macht. Er hat ja auch ein Grammatikbuch geschrieben. Der Radak hat eines der allerwichtigsten Bücher der hebräischen Grammatik geschrieben, das über Jahrhunderte die Vorlage für alle hebräischen Grammatikwerke war. Also, dass der Radak selber da noch einmal bringt, zum Beispiel bei Beterem or Azorcha, das ist im Ktiv und im Kri anders geschrieben, bedeutet aber dasselbe, und die Vokalisation ist mit einem Kamatskataf, das ist das, was wir Kamatskata nennen. Vielleicht wolltet ihr das jetzt gar nicht so genau wissen, aber diese Dinge bringt er auch. Also man merkt, er war ein Grammatiker.
Das ist faszinierend.
Der Radak ist ganz, ganz wichtig gewesen für die Überlieferung der hebräischen Grammatik. Und es gibt von ihm ein Buch, das hat er genannt Michlol, das ist so ein Buch der hebräischen Grammatik ist, das nicht so geschrieben ist, wie wir heute ein Grammatiklehrbuch schreiben würden, sondern man hat damals irgendwie die Zusammenhänge anders verfasst. Aber er erklärt all diese Verbstämme und all die Formen und so weiter. Dieses Buch ist dermaßen wichtig geworden, dass ich auch eine kürzere, vereinfachte Version dieses Buchs in Umlauf gebracht hat für die Leute, die mit dem ganzen Buch ein bisschen Probleme hatten, unter dem Titel Etas Ofer. Wir haben übrigens einmal gesehen, voriges Jahr waren wir in der Papyrussammlung der Nationalbibliothek und da liegt ein Fetzerl von dem Etas Ofer, von der gekürzten Fassung des Radak, in einer mittelalterlichen Handschrift. Es kann sein, dass diese Handschrift schon 15. 16. Jahrhundert ist, sephardische Handschrift, liegt in der Papyrussammlung der Nationalbibliothek. Also dieses Buch ist enorm wichtig geworden. Es gibt von ihm auch ein Sefer Shorashim, ein Buch der Wurzeln, wo er wie in einem Wörterbuch alle Vokabeln nach ihrer Wurzel erklärt. Und dieses Buch, vor allem der Michlol war wirklich so die Vorlage für alle, jahrhundertelang, für alle, die Hebräisch gelernt haben. Also wenn ein Luther von einem Heuchling Ivrit gelernt hat, dann steckt immer noch über verschiedene Stufen, ja, der Radak dahinter. Gut, ich habe uns versprochen, ein Viertelstündchen haben wir noch, dass wir auch in den Malbim hineinschauen wollen. Wir springen jetzt ein paar Jahrhunderte und reisen auf die andere Seite Europas. Malbim, wer ist denn das? Schon mal von einem Malbim gehört?
Michael Leibusch-Weiser eigentlich.
Wow, super. Ganz wenig Leute schaffen das, den Malbim mit vollem Namen auszusprechen. Meir Leibusch Ben Jechiel Michel Weiser. Meir Leibusch Ben Jechiel Michel, er gibt es mal den. Wann? Wo? Ungefähr.
Ich weiß es auch nicht. 19. Jahrhundert.
Genau, 19. Jahrhundert.
So.
Osteuropa. Osteuropa, Südosteuropa, genau. Osteuropa Leibusch. Und Leibusch, genau. Osteuropa, aber auch Südosteuropa, also auch Rumänien. Bitte? Wo er ursprünglich her ist?
Nein, ich habe nur, weil das auch Rumänien ist, nur, ist ein Zusatz, gehört aber nicht zu Leibusch.
Ja.
Die Rinder lernen, deswegen
ja,
frage ich nach.
Er war in verschiedenen Orten Rabbiner, eine Zeit lang auch in Bukarest. Er scheint manchmal ein bisschen zu streng mit seinen Gemeinden gewesen zu sein. Soll vorkommen. Er hat sich also mit der Gemeinde in Bukarest, die irgendwie zu reformig eingestellt war, nicht gut verstanden und ging dann wieder woanders hin. Er hat einen Tora-Kommentar geschrieben, einen Nachkommentar, wo er manchmal wirklich sehr eigene Wege geht. Also den Malbim anschauen ist auch deshalb recht interessant immer wieder, wenn man mal etwas sucht, was nicht eh alle anderen schon gebracht haben. Weil im 19. Jahrhundert waren ja auch schon viele vor ihm da. Das schließt nicht aus, dass in irgendwelchen Jahrhunderten nach Raschi Leute Kommentare schreiben, wo sie sich auf Raschi beziehen. Das kann auch alles sehr wertvoll sein. Aber er bringt manchmal wirklich seine eigenen Sachen. Das schließt natürlich jetzt nicht aus, dass er auch etwas bringt, was aus einer Talmudstelle ist, was nicht er erfunden hat. Aber er ist oft einer, der nicht genau dasselbe sagt. Wenn man also mal ein bisschen eine neuere Interpretation sucht, als das, was man eh schon kennt, dann ist der Malbim sowohl zu Torah als auch zu Nach eine interessante Adresse. Der Malbim hat übrigens die Eigenschaft, dass, anders als der Radak, dass er die Linie vertritt, jedes Wort in der Torah muss was bedeuten. Also man kann manchmal bei so Phrasen, wo man das Gefühl hat, das wiederholt sich was, der Meinung sein, das ist jetzt einfach eine Betonung, zumindest nach dem einfachen Wortsinn. Oder ich kann sagen, na, wenn das doppelt dasteht, muss das was bedeuten. Und der Malbim ist ein ganz ein heftiger Verfechter der zweiten Linie, während beim Radak, den wir gerade gesehen haben, das durchaus durchgeht, dass man nach dem einfachen Wortsinn an der Oberfläche des Textes so eine Verdoppelung, eine Wiederholung, einfach eine Intensivierung ist. Der Malbim hat übrigens auch etwas gemacht, was wir bei den Mitzvot gesehen haben. Er hat extra eine Glosse, eine Spalte gemacht mit Biur Hamilot, im modernen Ivrit Biur Hamilim. Ja. Im 19. Jahrhundert dürfte man Plurale anders bilden als heute. Mit Erklärung der Wörter, wo er schwierige Wörter erklärt und seinen eigentlichen Kommentar. Divrei Yirmiyahu. Jetzt erklärt er uns einfach einmal ein bisschen die Struktur des Textes. Shlosha psukim harishonim hem hotza'a lehagbil mahut ha-sefer bechol pratav. Also er geht jetzt sehr systematisch vor. Die ersten drei Sätze sind dazu da, einmal zu begrenzen. Begrenzen meint ja aber auch definieren. Das Wesen dieses Buches in seinen Details. Nämlich, Kikol Sefer Misifrei HaChochma Yukbal, jedes Buch von den Weisheitsbüchern ist irgendwie begrenzt, mit Satsurato Udvarim Shehida Brubo, durch seine Form, aber auch durch das, was einfach drinnen steht, Le Mashal Im Husefer Tochacha Oshir Ochochma Vekadome, zum Beispiel, ob es ein Buch mit Mahnungen ist oder ein Lobgesang, ein Shir, ein Lied, oder ein Weisheitsbuch etc. Oder ob es ethische Lehren sind oder eine Geschichte und so weiter. Und jetzt fängt es hier an mit Divrei, Divrei Yirmiyahu. Wir haben gesehen, der Radak hat auch gleich ausgelegt, dass da Divrei steht. Jetzt wisst ihr, warum ich gesagt habe, wir werden heute mit der Haftarah nicht fertig, ja? Wenn man in dem Tempo arbeitet. Modia she kolel kama mini dvarim. Das kündigt jetzt an, dass es verschiedene Arten von Dvarim, von Wörtern enthält. Also es ist jetzt nicht einfach ein Lied oder eine Sammlung von Weisheitslehren, sondern Dvarim ist allgemeiner. Shea lavi um meuchas mitzat shea viv haya Rav Gimmel, wenn er, Entschuldigung, ich habe mich in der Zeile geirrt. Nimmt zu Bochasionot, Nevoot, Sipporim. In diesem Buch finden wir verschiedene Dinge, nämlich Visionen, die der Prophet hat, Prophezeiungen, die er uns so erzählt, Geschichten, was dem Yirmiyahu passiert ist. Wir finden im Buch Yirmiyahu nicht nur die Visionen des Yirmiyahu und die seine Prophezeiungen, sondern wir finden auch einfach Ereignisse, die erzählt werden. Tochachot, Mahnungen und so weiter. Und dann ist die zweite Definition, also die erste Definition ist der Inhalt, das sind Dvarim. Die zweite Definition ist, wer hat diesen Inhalt gesagt? Mitzata Mechaber, wer ist der, der das verfasst hat? In dem Fall ist das Yirmiyahu selbst. Das müsste nicht sein, aber in dem Fall ist das Yirmiyahu selbst. Da erfand er also Yirmiyahu ben Hilkiyahu, Shehaya Navi Umeyuchas Mitzatshe Aviv, Shehaya Gamken Navi. Hier geht er diese Linie, dass die Nennung des Vaters meint, dass der auch ein Prophet war, indem er sagt, der Yirmiyahu war ein Prophet und er wird verbunden mit seinem Vater, der auch ein Prophet war. Und daraus ergibt sich auch, dass er auch reich war. Woher weiß ich das? Ein Prophet muss reich sein, per Definition.
So kann sich das nicht leisten.
Ja, ganz genau, ein Prophet muss nämlich unbestechlich sein. Also reich muss jetzt nicht heißen, stinkreich, aber wohlhabend. Das ist beim Rambam eine der Definitionen, was ein Prophet sein muss. Wenn jetzt irgendjemand kommt und er hat eine Prophezeiung und man denkt sich, ist das echt oder ist das ein Scharlatan, dann gibt es gewisse Kriterien, was der jedenfalls erfüllen muss, damit ich überhaupt anfange, ihn ernst zu nehmen. Der Rambam macht darüber ein ganzes Kapitel in Mishneh Torah. Und eine der Kriterien ist, der Prophet muss wohlhabend sein, damit er nicht bestechlich ist. Weil wenn er nicht wohlhabend wäre, wäre das einfach viel zu gefährlich. Und er bringt jetzt aber auch die Sache mit dem Kohen Gadol, die wir beim Radak gesehen haben, aber ohne das näher einzugehen. Vielleicht nimmt er an, dass wir den Radak schon gemerkt haben. Und dann ist die dritte Definition des Buches von seinem Ort her, dass er war von den Kohanim in Anatot, wo er meint, wozu, erklärt man mir das, wieso waren die in Anatot? Er sagt, die Kohanim in Anatot, in dieser Ortschaft in Anatot, die waren besonders gottesfürchtig, also sozusagen eine Elite von Kohanim. Und dann geht es ja weiter mit Eretz Binyamin. Unser erster Satz war, der Jirmiyahu ist von den Kohanim in Anatot im Lande Binyamin. Und jetzt bringt er etwas Interessantes. Er sagt, das ist wichtig. Beim Hadak war das nur eine Erklärung, Anatot ist eine Ortschaft in Binyamin liegt. Punkt. Der Malbim sagt, das ist wesentlich. Lo mit Tushwe Jerusalem. Nicht von den Ansässigen von Jerusalem. Warum nicht? Ki hamochiach. Shehu mi ir acheret, lo yakir panim, velo chepe mitzat aharat ir moladeto. Denn wenn er aus einer anderen Ortschaft ist und er tadelt sie, dann kennt er diese Leute da nicht und hat keine besonderen persönlichen Sympathien oder Verbindungen und keine besondere Liebe zu seiner Geburtsstadt. Also ist das leichter. Und Rav nicht mehr ihm und seine Worte werden auch besser gehört. Weil er nicht irgendwie vernetzt ist, dass du kannst doch nicht so über uns sprechen, du bist einer von uns, ja. Also das mit dem Nestbeschmutzer geht sich dann nicht aus. Dann die vierte Definition ist, von welcher Quelle ist das, was da drinnen steht in dem Buch? Im Min Hasechel, O Habechina, O Mepi Sofrim, Sipurim, Omer, Asher Hayat Var Hashem Elai. Also, wenn wir jetzt gesagt haben, das Buch ist definiert nach seiner literarischen Gattung sozusagen, nach dem, wer es geschrieben hat, nach dem, wo es spielt, ist dann noch, wer hat den Inhalt beigesteuert, dass das Wort Gottes ist, das da drinnen steht. Sonst wäre es ja kein Prophetenbuch, das ist irgendwie klar.
Heißt das, dass prophetische Worte, also Worte von anerkannten Propheten, zwangsläufig das Wort Gottes sind? Oder zumindest ist der autonom?
Inspiriert. Also, wenn jetzt zum Beispiel der Prophet Schmuel der Überlieferung nach das Buch Ruth geschrieben hat, dann ist es eben nicht nur so, dass Schmuel sich was ausgedacht hat und auch nicht nur eine historische Chronik geschrieben hat, also ausgedacht ist nochmal eine andere Kategorie, sondern dass Gott ihm irgendeine Eingebung gegeben hat, das so zu schreiben. Das schließt jetzt nicht aus, dass irgendwo auch was Eigenes von ihm dabei ist, aber zumindest göttlich inspiriert.
Also im Wesentlichen.
Sonst ist es kein Buch
des Tanach. Das, was Gott gesagt haben möchte.
Genau. Sonst ist es kein Buch des Tanach. Die Frage, was Prophetenbücher im Sinn des Tanach sind und was sonstige Schriften sind, ist auf den ersten Blick nicht ganz so einfach, weil wir wissen alle, dass Daniel ein Prophet war und Daniel ist nicht bei den Prophetenbüchern, sondern bei den sonstigen Schriften. Und das Kriterium für ein Prophetenbuch ist also auch, dass die Prophezeiung zur Zeit des Propheten mündlich von den Propheten überliefert wurde. Daniel hat seine Sachen aufgeschrieben und wurde nachher erst publiziert sozusagen. Und das gilt dann nicht in der Form als Prophetenbuch. Also es ist ein bisschen komplizierter. Aber was im Tanach ist, muss göttlich inspiriert sein. Das war ja auch bei der Frage, wie man den Tanach definiert, eine Diskussion. Also es gab ja Diskussionen um gewisse Bücher des Tanach, um zum Beispiel Ben Sira ein Buch des Tanach ist. Und es gab sicher verschiedene Kriterien. Also ich glaube, ein Kriterium war auch ganz sicher, griechischsprachige Texte sind gar nicht erst in Frage gekommen, daher die Makkabäer-Bücher nicht. Aber bei den Weisheiten des Ben Sira hat man sich einfach darauf geeinigt, das sind kluge Sachen, das sind, hatte auch einen guten Namen. Wir wissen, dass Ben Sira bis ins Mittelalter hinein rezipiert wurde und erst später in Vergessenheit geraten ist. Aber halt ein nützliches Buch mit klugen Weisheiten, aber nichts göttlich Inspiriertes, das gehört nicht in den Tanach. Schauen wir noch an den Malbim zu Schloss Schreshanale Molcho, also Jeremiahu tritt ja auf im 13. Jahr der Herr des Königstums von Joschiahu. Da hat uns der Radak gesagt, das war noch bevor die Sache mit dem Sefer Torah war. Und der Malbim geht jetzt auf die Geschichte mit dem Sefer Torah nicht ein, sondern sagt, Sheas virtu ben da'at hichel la'avod et Hashem, dass der Joschiahu zu der Zeit alt genug geworden ist, um ernsthaft Gott zu dienen. Also drum, weil der jetzt erwachsen genug ist, dass man sagt, jetzt kann man mit ihm sozusagen was anfangen. Jetzt hat es Sinn, ihm einen Propheten zu schicken. Jetzt hat es Sinn, ihm einen Propheten zu schicken. Solange der König ein Kind ist, was will man? Gut, wir sind schon ziemlich am Ende unserer Zeit angekommen. Ich versuche ein bisschen auszuwählen, was wir noch schauen wollen. Algelot Jerusalem ist für den Malbim dort, wo die Nevoa endet. Das ist auch sehr rational. Also begonnen hat es im 13. Jahr des Königs Jehoahu und es endet mit dem Exil Jerusalems. Das ist die Spanne, von der das Buch handelt. Und schauen wir vielleicht noch dieses Bekehren an. Noch bevor, also Gott sagt zu mir im Jahr, noch bevor ich dich geformt habe, im Bauch, habe ich dich schon gekannt. Der Radak zitierte wieder seinen Vater und sagt, wie bringt einen Vergleich, oder eben der Vater des Radak brachte den Vergleich, das ist so, wie Gott die Elemente geschaffen hat. Mittelalterliche Kommentare gehen von den vier antiken Elementen aus. So wie Gott die vier Elemente geschaffen hat, waren das erst einmal nur die vier Elemente und daraus wird ja dann die ganze Natur, aber in diesen Elementen ist die Natur schon angelegt. So ist das zu verstehen, dass dem Jeschajahu schon von Anfang an angelegt war, wie er noch gar nicht existierte, sozusagen in Elementform existierte er, dass er schon benannt war von Gott, ein Prophet zu werden. Das war der Radak. Schauen wir zum Malbim. Der sagt, der Prophet braucht, dass er sich auf seine für seine Nevodot 2 Bedingungen, er braucht eine Vorbereitung, eine natürliche Vorbereitung, dass er bereit ist für die Nevo A durch seine, in seiner Natur, in seinem Wesen. Ich nehme an, er meint hier, dass die Propheten in der Antike, Menschen, die sich für geeignet hielten und dachten, Propheten zu werden, auch sich bemüht haben, durch Meditationen, Gesänge ein Leben zu führen, wo sie sich bereit machen, damit sie überhaupt würdig sind, von Gott ein Wort zu empfangen. Und auch zweitens für die Kraft des Intellekts und der seelischen Kräfte bereit zu sein. Also so ein Prophet fällt normalerweise nicht vom Himmel, sondern das war ein Mensch, der sich irgendwie auch vorbereitet hat, ein Leben zu führen, wo er überhaupt in Frage kommt. Und der Malbim sagt, dass das hier sozusagen übersprungen wurde. Gott hat den Jeremiahu schon von den Eltern aus ausgesucht, weil die Eltern auch irgendwie heilig genug waren. Und der Jeremiahu braucht jetzt keine Vorbereitungszeit mehr. Das löst ein bisschen die Frage, dass der Jeremiahu sagt, na, ich bin ja ein Jüngling, was Gott sagt. Wurscht, ich habe dich schon ausgesucht. Du brauchst jetzt nicht mehr trainieren, sondern du brauchst keine Probephasen mehr. Dich habe ich schon ausgesucht, bei dir ist schon alles da, ohne dass wir jetzt noch irgendein Training für dich machen müssen. Er bringt das insgesamt ein bisschen ausführlicher. Aber versuchen wir die zwei Kommentare hier einmal zu verlassen. Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Nämlich, es gibt ja auch ein bisschen Parallelen. Propheten werden ja im Tanach manchmal ernannt vom lieben Gott. Und wir haben mehrere Stellen, wo ein Prophet sozusagen seine Ernennung bekommt. Wir haben Jesaja, wir haben Jeremiahu Und diese Geschichten sind ähnlich, aber nicht gleich. Und zwischen Jesaja und Jeremia sind große Unterschiede in der Ernennung. Aber man kann ein bisschen mit dem anderen vergleichen. Jeremiahu versucht sich zuerst zu sträuben, übrigens andere Jesaja. Jeremiahu sagt, na, ich kann doch nicht sprechen, weil ich bin ein Jüngling. Wen haben wir denn noch, der gesagt hat, ich kann nicht sprechen?
Mosche,
natürlich. Die Lösung ist eine andere. Die Lösung ist eine andere. Also auch die Argumentation ist schon eine andere, weil Mosche ist kein Jüngling mehr beim Dornbusch. Mosche ist ein alter Mann beim Dornbusch. Also das Argument mit dem Naar kann er nicht bringen. Aber das ist sehr parallel, dass Jeremiahu sagt, ich kann ja nicht reden. Und Mosche sagt, ich kann ja nicht reden. Im Fall von Mosche ist die Lösung eine andere, ihm wird Aharon dazugegeben. Mhm. Im Fall von Jeremiahu ist die Lösung, dass Gott sagt, ich habe mein Wort in deinen Mund gegeben, brauchst du kein Problem haben. Das ist eine Parallele, die man sehen kann. Wenn man will, kann man auch ein paar andere Parallelen zwischen Jeremiahu und Mosche finden. Aber natürlich auch mit einem wesentlichen Unterschied. Jeremiahu ist ja dann auch der, der das Exil miterlebt, der die Zerstörung miterlebt und das Exil miterlebt. Und es ist ein bisschen eine spiegelbildliche Sache. Mosche ist der, der das Volk ins Land führt, vor das Land führt, zum Eingangstor des Landes. Und Jeremiahu ist der, der das Volk begleitet, wie es aus dem Land rausgeworfen wird. Also das ist eine Erklärung, diese Parallele zu verstehen, dass manches bei Jeremiahu an Mosche erinnert, dass das so eine parallele Situation ist. Zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgeworfen wurden, haben sie wieder so jemanden gebraucht wie den Mosche, nur halt ein bisschen anders natürlich schon. Gut, dann haben wir also ein bisschen mal Jeremiahu angeschnuppert und diese beiden Kommentare angeschnuppert. Übermorgen werden wir einfach bei Jeremiahu weitermachen und wir sehen einfach, wie weit wir kommen.
Aha, dann wird meine Frage beantwortet, nämlich was leistet Jeremiahu jetzt für das Volk, wenn alle den Scherben aufhaben? Denn dabei weiß ich noch nicht, weil ich das alles nicht gelesen habe, was bis jetzt hat er gesagt, gewarnt, wenn ihr weiter so tut und so.
Wir werden Jeremiahu nicht alle 50,
dann verspreche ich, ich werde nachschauen, was woanders steht.
52 Kapitel durchnehmen. Jeremiahu fordert zum Teil die Leute auf, pragmatisch zu reagieren, wo es nicht funktioniert. Nämlich, sie sollen zur Kenntnis nehmen, dass die babylonische Herrschaft kommen wird. Und sie sollen sich dieser babylonischen Herrschaft so weit unterwerfen und arrangieren, dass eine gute Lösung möglich ist. Ja. Also es ist nicht so, dass er keine Lösung sozusagen anvisiert. Nur zur Zeit von Jesaja wäre die Lösung noch, das Ganze kann abgewendet werden. Zur Zeit von Jeremiahu ist die Lösung, die Babylonier könnte nicht mehr abwenden. Aber ihr könnt mit den Babyloniern darüber verhandeln, dass ihr eine gewisse Autonomie und so habt, dass ihr brave Juden sein dürft unter babylonischer Herrschaft. Die babylonische Herrschaft ist gegessen. Das ist das, was die Leute nicht hören wollen, vor allem der König nicht hören will. Ja, und darum geht es natürlich dann erst recht schief. Das war jetzt sehr vereinfacht. Wenn ihr mehr Abo habt, es wären 50 Kapitel.
Aber es erfüllt meinen Wunsch ganz genau, dass ich weiß,
wo. Dass wir mal wissen, wo.